Und gestern kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 128. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Aber weiß der eine nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Jetzt warst du sicher nur, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben, beziehungsweise welche Weine.
Ja, es waren irgendwelche Pinos, glaube ich. Spaß beiseite, ich habe mich natürlich blind mit großer Sicherheit, würde ich mal sagen, legendär verschätzt.
Wunderschön.
Aber wir haben zwei sehr schöne Frappatos im Glas gehabt. Autochtone Rebsorte aus Sizilien und davon zwei wunderbar elegante Exemplare von der Ariana Occhipinti. Richtig schön Petinet und Bomboliere 2020 haben wir im Glas gehabt. Und bei der Frische und Leichtigkeit wäre ich wirklich nie im Leben auf Italien gekommen.
Mm. Also schon ein Wahnsinn, oder?
Voll schwierig.
Und dann Sizilien nur dazu. Ich meine, Norditalien kann man schon mal draus machen, aber Sizilien.
Ja.
Wahnsinn.
Aber richtig geil. Also diese Kombination aus der Länge, die die Dinger gehabt haben, und trotzdem diese Saftigkeit und ein bisschen Verspültheit, einfach, was halt einfach richtig Spaß macht, das war schon richtig geil. Also das kannst du immer trinken, gefühlt.
Ja, voll stimme gut. Da hundertprozentig zu.
Hat mir Spaß gemacht, hat mir gut gefallen.
Sehr gut.
Heute haben wir wieder was anderes.
Ja, heute haben wir was ganz anderes. Erstens einmal wieder nur ein Glas.
Ja, ich würde ja nicht überfordern, so wie es die letzte Woche bei mir schon schief gegangen, habe ich mir gedacht.
Das machen wir mal gemütlich. Ja. Und wir haben außerdem Weißwein im Glas, aber sehr goldenen Weißwein. Fesch ist er.
Korrekt. Intensives Goldgelb.
Intensives Goldgelb und nicht filtriert.
Korrekt.
Weitgehend klar natürlich, aber trotzdem ist das ein unfiltrierter Kollege.
Stimmt, ja. Man sieht den Schleier, der da drin hängt, ein bisschen.
Genau. Es ist auch sehr kommunikativ so insgesamt.
Ja.
Und es ist lustig, das allererste, was ich jetzt ganz oben habe, ist eine Blütenhonignote.
Bin ich vollkommen bei dir, ja.
Also das ist das allererste,
was jetzt Blütenhonig kommt. Hast du voll, ja.
Nämlich ja wirklich dieser cremige, weiße, helle Blütenhonig.
Ja, genau. Es hat nämlich, das ist sowas, was wieder in der Nase so eine gewisse Cremigkeit irgendwie hat. Was du merkst, das muss am Gaumen eine gewisse Cremigkeit auch haben.
Ja, na, absolut. Da denkt man hier sofort an das Umrühren von diesem Honig.
Ja, finde ich gut. Ja, passt mir gut rein.
Gut. Zusätzlich, ich versuche da gerade so ein bisschen eine Frucht rauszukriegen. Das ist gar nicht so easy. Zusätzlich hätte ich da sowas, was, ich schwebe irgendwo zwischen Apfel und Birne. Es ist schon mehr Birne für mich.
Gefühlt mehr Birne, ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Also es ist so, es ist halt sowas, wo du klassisch sagst, okay, passt, das ist Kernobst.
Ja.
Es ist nicht der ganz klassisch grüne Apfel oder so, sondern es geht
es ist gelbe Birne.
Eher in die gelbe Richtung, hätte ich auch gesagt, vor allem auch mit diesem Honig-Touch, mit diesem bisschen wärmeren, was da dazu kommt.
Genau, apropos warm, das haben wir auch bei den Gewürzen. Ich habe wieder so dieses Nelkige natürlich.
Voll.
Du hast ein bisschen was Zimtiges auch. Das passt mal zu diesem Honig sehr gut dazu. Das ist selten, dass Wein wirklich so mehr als nur Nelke hat.
Ja, ja, voll. Zimt gehe wieder gern.
Ja, das haben wir wieder beim Bratapfel. Oder gibt es Bratbirnen? Ich weiß es nicht, aber es klingt jetzt gut.
Ja.
Ich merke mir es einmal für die nächste Dessert.
Bin ich bei dir. Und ich finde, es hat auch so ein bisschen was noch Apfelschaliges dazu. Also es ist nicht nur so dieses arg kompottig eingelegte, sondern das ist schon eine frische, reife Birne noch, quasi. Mit aber diesen Gewürzen dazu, ja.
Ja. Ja, das ist im Prinzip das Bild, das ich da davon habe.
Ja,
passt gut. Es ist nach wie vor der Honig da. Der bleibt, glaube ich,
ja. Ja, das bleibt. Also das ganze Ding ist jetzt auch schon anderthalb Tage fast offen.
Ah ja.
Also ich habe dem ordentlich Luft gegeben. Das kann gerne mal ein bisschen atmen. Muss nicht länger als wie zwei Stunden offen haben, reicht vollkommen.
Okay.
Aber ich habe es aufgemacht gehabt, habe mir es angeschaut und haben wir dann gedacht, okay, gut, das steht jetzt gerade so schön da, warum soll ich jetzt der zweite Flaschen nochmal aufreißen,
nur
damit wir
so
genau denselben Effekt nach zwei Stunden karaffieren haben.
Ja.
Also wunderbar und bleibt da super stabil im Glas. Also.
Super. Na, dann trinke ich mal was davon. Insgesamt ein charmanter Kollege.
Mhm.
Das Honigthema bleibt mir extrem.
Mhm.
Ganz, ganz arg.
Ja, diese Honigwürze bleibt voll hinten drauf. Gell?
Ja. Mhm. Wie wenn ich gerade ein Honigbrot gegessen hätte. Passt man so ein bisschen in dieses leicht, ganz, ganz zartes, hefiges Thema. Also ich kann mir vorstellen, dass der länger auf der Feinhefe war oder sowas in der Richtung.
Ja.
Aber es passt auch zusammen mit meinem Hirn jetzt.
Ja. Aber nicht dieses Süße vom Honig, sondern wirklich nur diese leichte Würzigkeit.
Ja, ja. Genau.
Voll, weil ich meine, das ist natürlich komplett trocken jetzt, aber hinten raus bleibt da richtig so diese leicht Honig, leicht kräutrige Würze. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir jetzt gegangen ist beim ersten Schluck, wie ich den ersten Schluck von dem Wein genommen habe, war ich sehr überrascht, wie lange das dann bleibt.
Ja, absolut. Ich habe jetzt gerade noch einen zweiten Schluck genommen zwischendurch. Weil ich das nur ein bisschen ergründen muss, dieses Ding.
Mhm.
Also, strukturell überhaupt nicht harsch. Sehr, 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 ich will gar nicht sagen filigran, filigran passt auch nicht.
Aber nein, das hat schon nämlich ein bisschen einen Schuber.
Ja, aber insgesamt, also nichts Harsches daran. Nein. Deswegen habe ich vorher ganz am Anfang gesagt, das ist ein sehr charmanter Kollege.
Ja, ist es, ja, voll.
Ein sehr rundes Ding, aber es ist nicht schmelzig oder so. Das hat er auch nicht, so dieses ganz hart Schmelzige.
Würdest du jetzt von der Nase fast ein bisschen mehr erwarten?
Würde ich erwarten, ja, genau. Er ist am Gaumen auch recht gleichförmig. Mhm. Es gibt keine riesigen Ups und Downs, es gibt kein, irgendwo zwischendurch kommt dann ganz hart die Säure oder sowas in Richtung, das hast du alles nicht, das ist alles sehr...
Das macht Armbogen.
Ja, genau.
Es macht von Anfang an, beginnt finde ich schon mit ein bisschen mehr Wumms, als wie am Schluss, es zieht sich schon zusammen dann, aber es ist jetzt nicht so, dass die Säure irgendwann so übernimmt oder so, sondern das ist sehr harmonisch insgesamt, wie sie das wieder zusammenschließt und dann mit dieser Würze, mit dieser Honigwürze. Ich denke gerade auch so an so, wenn du so ein bisschen Thymian oder so in Honig dazu schmeißt.
Ich wollte gerade sagen, es hat was Vegetabiles am Schluss.
Ja, ja. Aber ich finde, das kommt in der Mitte irgendwo so, kommen diese Kräutersachen und so. Mir jetzt gerade so an diese Thymian-Honig-Kombination, weil das mache ich mal halt gern kombiniert wird.
Ja, ich war jetzt nicht per se auf Thymian kommen, aber irgendwas Vegetabiles am Schluss. Ja.
Ja.
Und sonst strukturell, Alkohol würde ich da im mittleren Bereich einschätzen, weder zu hoch noch zu niedrig.
Mhm.
Und Säure auch. Ist nicht super intensiv, aber ist halt da, also ein bisschen Struktur gibt das ganze Ding. Warte, ich muss mal schauen, ob es Gerbstoff auch hat. War mir jetzt nicht aufgefallen per se, aber gefühlt so ein bisschen was.
Also ein bisschen ganz minimal gespürt, dass da ein bisschen Gerbstoff im Spiel ist, aber sehr, sehr fein und sehr, sehr filigran halt als zusätzliche Struktur nochmal. Ich finde, du spürst hinterher schon die Säure, aber sie ist sehr schön verpackt.
Schon, und sie ist definitiv nicht überbordend.
Ja. Es ist gar nicht so wenig tatsächlich, aber es ist einfach schön verpackt in dem ganzen Ding. Ja.
Passt gut, schön verpackt ist es.
Ja.
Aber ja, ich finde es ganz lustig, insgesamt sehr, sehr gleichförmig, sehr schön konstruiert auch.
Voll.
Und mit schön konstruiert meine ich nicht gemacht, sondern das wirkt schon so, als wäre es von irgendwem, der sich selbst eher in die Naturweinschiene legen
richtig,
würde.
Richtig, richtig. Ja, du hast ja auch diese Anklänge, was wir gehabt haben mit diesem abfälligen, birnigen, was dann immer so ein bisschen in diese Richtung treibt, da finde ich.
Und auch stilistisch wirkt es jetzt so.
Mit dem leichten Gerbstoff dazu und so, passt halt schon
rein. Genau.
Aber es ist super clean und super sauber gemacht. Ne?
Also so ist es.
0,0 in irgendwelche Fehltöne auswachsen.
Keine Fehltöne, ganz genau. Auch keine, die jetzt irgendwie lustig waren oder sowas in der Richtung. Gar nichts in die Richtung.
Super sauber.
Und obwohl es nicht zurückhaltend ist, ist jetzt nicht irgendwas super intensiv dran. Also es ist sehr angenehm zu trinken.
Voll.
Ich bleibe bei meinem allerersten Statement.
Ja.
Ach, sehr gut. Einteilungstechnisch, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in Österreich gemacht werden kann.
Mhm. Nein.
Mhm. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das in Österreich werden kann.
Kann ich verstehen, ja. Per se.
Ansonsten, keine Ahnung, wo da muss denn hin. Ich habe jetzt keine klare Rebsorteneingebung in irgendeiner Richtung. Und ich habe nichts, was mich jetzt irgendwie komplett an wen erinnern würde. Das nur dazu. Also ich habe weder jetzt irgendwie stilistische Eingebung, wo ich sage, ah, okay, das treibt mich in die Richtung oder in die Richtung. Ich habe schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man das in Österreich machen kann. Aber wenn es nicht in Österreich ist, würde ich es jetzt nicht irgendwo hinschmeißen, wo es super kalt ist. Also nichts super, super kühles.
Korrekt.
Aber auch nichts super heißes.
Korrekt. Wo würdest du es in Österreich nicht werden?
Puh, ins Burgenland wahrscheinlich.
Ja, ja. Verstehe.
Und damit muss ich jetzt versuchen, dass ich irgendwo was finde, was dem Burgenland in meinem Kopf gleicht. Das ist jetzt nicht so einfach. Schwierig. Auch rebsortentechnisch schwierig. Also es gibt bei der Rebsorten jetzt nichts, was mich komplett in eine Richtung ziehen würde, so wie es manchmal gibt.
Ja, ich verstehe es vollkommen. Also das ist blind, sau schwer.
Ja.
Ich glaube nicht, dass du draufkommen kannst, aber ich finde den Weg, den du gehst, der ist grundsätzlich zumindest sehr, sehr einleuchtend, der ist auch richtig.
Sehr gut.
Ich glaube, es liegt an uns, warum du den Schluss nicht machen kannst.
Ah, okay, wirklich?
Ja, glaube schon.
Sind wir schuld dran?
Ein bisschen, ja.
Schwierig.
Da haben wir es nämlich in der Vorbereitung von der Folge gedacht, habe dann einmal geschaut und haben mir gedacht, eigentlich ist das ein bisschen peinlich.
Wirklich?
Schon.
Okay. Weder super warm noch super kalt. Und ich kann es nicht so machen wie ein Kollege von uns, wie ein Freund von uns, der sagt, wenn ich es nicht weiß, ist es Italien. Ich glaube nämlich nicht, dass es Italien ist.
Nein, das wäre in dem Fall der falsche Schluss. Ja.
Ich würde es, wenn, dann nach Frankreich schmeißen vielleicht. Sind wir in Frankreich?
Das ist schön, wird vielleicht Winzerinnen und Winzer gefreien, aber nein. Du hast grundsätzlich sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir haben nur da eine Grenze, die halt keine ist.
Ach, haben wir wieder so ein Ding, das aus, was weiß ich, grenzt die Kanne ist.
Naja, es ist schon heute eine, aber per se lang keine war.
Sind wir also angrenzend an Österreich zumindest.
Ja.
Das erfreut mich sehr.
Angrenzend ans Burgenland.
Ah, das erfreut mich wirklich sehr. Das heißt, ich bin einfach jetzt in die falsche Richtung weggerannt.
Du bist in die falsche Richtung weggerannt und deswegen meine ich auf Frechheit, weil wir das Land noch nie im Podcast gehabt haben.
Haben wir die Slowakei?
Nein.
Was haben wir dann? Haben Ungarn. Wir Ungarn noch nie gehabt?
Nein.
Geh.
Nein.
Wir haben Ungarn noch nie gehabt?
Nein.
Wie kann denn das sein?
Ja, das war genau mein Punkt. Das ist eigentlich schon ein bisschen peinlich.
Wir haben Ungarn noch nicht gehabt.
Nein.
Weil Slowakei war mal jetzt einleuchtender gewesen, weil das weiß ich, dass wir einfach nur nicht gehabt haben.
Wir haben Ungarn noch nicht gehabt. Wir haben so ein bisschen drüber geredet in der Folge mit dem Beppe Umadum.
Und mit dem Franz Weninger
auch. Franz Weninger ganz am Anfang, ja gut. Das ist
aber es ist schon ewig her, das ist über 2 Jahre her.
100.000 Jahre her gefühlt, ja. Aber Ungarn. Wir haben noch nie Ungarn im Podcast gehabt.
Und was ist dann für eine Rebsorte? Das muss man jetzt erzählen.
Das Ganze ist Allerschriesling, also Welschriesling tatsächlich.
Welschriesling.
Mhm. Und die Weinregion selbst nennt sie Hoyerswerda. Das hast du wahrscheinlich noch nie gehört, ich auch nicht. Ist auch eine Weinregion, die jetzt, kommen wir gleich noch drauf, auch in Ungarn nicht das höchste Standing und auch nicht den höchsten Bekanntheitsgrad haben.
Okay.
Im Endeffekt haben wir in Ungarn historisch ja sehr, sehr viel Weinbau.
Ja.
Allerdings, und das war mir auch nicht bewusst, zwischen 2008 und 2018, also gar nicht so lang her, ist es fast um die Hälfte geschrumpft.
Bitte?
Mhm. Zwischen 2008 und 2018, innerhalb von 10 Jahren, von 120.000 Hektar auf knapp 60.000 Hektar.
Aber noch immer 60.000?
Nein, immer 60.000 Hektar. Nein, im Vergleich zu Österreich, wir haben irgendwelche 45.000 Hektar. Immer noch irre.
Aber dass es geschrumpft ist.
Aber so hart geschrumpft.
Na gut, dass wir die Folgen heute haben. Super.
Voll. War mir auch absolut nicht bewusst, habe ich in der Vorbereitung halt dann im Weinatlas und so nachgelesen, habe mir gedacht, das gibt's ja nicht.
Ja, ja.
Also irre. Man kennt jetzt Ungarn generell natürlich, Tokaj kennt man, den Süßwein. Tokaj liegt ja ganz im Nordosten von Ungarn, grenzt da schon an die Ukraine quasi. Und generell liegt knapp die Hälfte der ungarischen Weinbaufläche entlang der unterschiedlichen Mittelgebirge. Also das zieht sich so ein bisschen von Anfang quasi Neusiedlersee-Region da bis Richtung Ukraine, bis Richtung Tokaj rauf quasi, entlang der unterschiedlichsten Mittelgebirge. Also das sind immer ein bisschen Hügel. Zieht sich da der Großteil oder die Hälfte circa der Anbaufläche und die bekanntesten Gebiete sind halt da entlang. Wir sind genau nicht dort.
Aha.
Die andere Fläche liegt nämlich ein bisschen kompakter zusammen in der großen ungarischen Tiefebene zwischen der Donau, die ja quasi dann von Norden nach Süden das Land quasi teilt, und der Theiß oder Tissa quasi. Also diese zwei Flüsse bilden so die Pfeiler, die Eckpfeiler von dieser großen ungarischen Tiefebene und genau in der befinden wir sie. Auf einer Landkarte kannst du das vorstellen, ich sage es jetzt gerade die ganze Zeit mit meinen Händen vor, ihr seht das nicht. Auf einer Landkarte kann man sich das vorstellen wie zwei vertikale Linien quasi. Also die zwei Flüsse trennen wirklich das Land komplett nochmal und da dazwischen im Süden, dann angrenzend schon runter Richtung Serbien und im Vergleich zu den ganzen hügeligen, waldigen Mittelgebirge haben wir da jetzt große Flächen. Wir haben viel Platz. Und entsprechend auch für maschinelle Bearbeitung. Das heißt, man kann halt leicht Massenware erzeugen am Schluss. Das ist natürlich auch viel passiert auch heute noch viel. Und das sind im Endeffekt 3 Weinbauregionen, die in dieser Tiefebene liegen. Nämlich einerseits Kunjak, Jongrad und eben Hoyerswerda. Und Hoyerswerda hat ein bisschen über 2000 Hektar Rebfläche. Mit das wärmste Klima in ganz Ungarn, deswegen macht auch Sinn, ne?
Ja, ja.
Wenn man sagt, okay, wir haben da jetzt Welschriesling, eine Rebsorte, die eigentlich ja dafür bekannt ist, dass sie ultra viel Säure hat.
Yes, da war ich ja nicht drauf gekommen,
genau. In genau dieser Tiefebene hast du aber halt die Schwierigkeit, dass das relativ warm ist, dass du da mit der Säure ein bisschen kämpfen und spülen musst. Deswegen macht es jetzt im Gesamtkonstrukt auch schon ein bisschen mehr Sinn, glaube ich, dass das die Rebsorte ist da im Glasl.
Yes.
Wir haben sehr, sehr wenig Niederschlag und rebsortentechnisch insgesamt haben wir einerseits Rotwein natürlich, weil gut, das wird gut reif,
macht
weil
Sinn,
warm.
Ja.
Ein bisschen internationale Rebsorten haben natürlich viel Cabernet Sauvignon zum Beispiel gepflanzt, eh klar.
Die
aber auch viel Kek Frankosch, also Blaufränkisch und Katarka. Es gibt auch einiges an Weißwein, vor allem halt Allerschriesling und Eserio. Eine autochtone Weißweinrebsorte, habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche, also bitte gerne um Korrektur. Und auch noch relevant, bodentechnisch sind wir da anders als großteils in Ungarn nicht auf sandige Böden, sondern vor allem auf Lössböden eher.
Ah.
Und der Welschriesling, den wir da im Glas haben, habe ich mir von der Petra erklären lassen, die das Weingut Siegel-Pinze gemeinsam mit ihrem Martin Bollasch führt. Mhm. Schaut dort an dieser Stelle an den lieben Steve Breitzke aus dem Mast.
Mhm.
Der hat mir nämlich den 2020er Jahrgang davon vor einigen Wochen einmal eingeschickt und hat gesagt, schau her, das kennst du sicher nicht.
Sehr gut.
Go, recht Steve, hat er gehabt. Voll. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist wirklich spannend, du kennst das sicher auch noch nicht.
Ja.
Und dann in der Kombination, dass man dieses Land noch nie im Podcast gehabt und was eine Frechheit ist, das muss ich unbedingt machen.
Super.
Hab dann versucht, mit Petra und Paulasch in Kontakt zu kommen. Es war gar nicht so einfach. Die beiden sprechen nämlich nicht wirklich Englisch.
Mhm.
Petra hat sich nicht so ganz über das Telefonat drüber traut. Mhm. Dann haben wir ein bisschen E-Mail hin und her geschrieben und haben versucht, das so zu lösen.
Mhm.
Ja, hat dann schlussendlich alles geklappt, Gott sei Dank.
Jetzt sehr gut.
Sind wir da, jetzt haben wir den Wein im Glas. Das ist 2021, mhm, wie schon gesagt, 2020 habe ich damals das erste Mal gehabt. Noch nicht so lang her. Und 21 ist jetzt der neue Jahrgang quasi.
Alles klar.
20 ist auch überall ausverkauft, deswegen können wir auch nur 21 vorstellen.
Got it, got it.
Und der 2021er hat auch einen Unterschied zum 2020er. Der 20er ist von zwei Lagen und der 21er ist jetzt da wirklich nur mehr von einer Lage, nämlich von der lehmhaltigen Lage Ersche Kalmi Harsfasch Ut.
Ich bin sehr froh, dass du die erste ungarische Folge machst.
Genau. Alle Leute, die uns eine Sprachnachricht schicken und das 10-mal hintereinander schnell sagen, kriegen eine Flasche Wein von mir versprochen.
Ja, das finde ich gut.
Also, viel Spaß beim Üben. Ersche Kalmi Harsfasch Ut oder so.
Ähnlich.
Ja, vielleicht machen wir dann eine extra Folge mit richtiger Aussprache. Beziehungsweise
korrigieren wir dann
in einer der nächsten. Genau. Jedenfalls, die Trauben sind dann mit den Füßen angequetscht worden, über Nacht stehen lassen. Mhm. Also kurze Maischestandzeit im Endeffekt. Und dann wird presst. Das geht dann direkt in ein 500-Liter-Fassel.
Mhm.
8 Monate lang auf der Feinhefe nach der Gärung. Und ist dann mit so um die 15-20 Milligramm Schwefel auf die Flaschen gefüllt worden. Mhm. Und dann nochmal liegen lassen für 12 Monate.
Ah ja, nochmal für 12 Monate liegen lassen. Okay.
Genau. Also das ist es im Endeffekt. Da gibt es irgendwelche 1300 Flaschen davon.
Mhm.
Ist jetzt nicht wahnsinnig riesig, wie man sich vorstellen kann. Komme ich dann eher im Detail dazu. Und vom 2020er, wie gesagt, der ist schon überall ausverkauft.
Mhm.
Ein paar Flaschen gibt es noch im Mast. Also vielleicht, wenn die Folge online geht, hoffentlich gibt es das noch. Kann man da noch mal was kriegen. Und sonst 2021 Jahrgang ist jetzt verfügbar.
Mhm.
Während du da überlegst, wie der das taugt, sage ich dir, wo es das gibt.
Mhm.
Der 2021er Jahrgang vom Olasch Riesling, genauso wie einige andere Weine, unter anderem zum Beispiel die Cuvée Jonas oder auch den Keck Frankisch, also den Blaufränkisch, gibt es beim lieben Thomas Reiter, Weinhandel Vorreiter, der hat das, der importiert das nach Österreich und das Ding kostet 22 Euro.
Sehr fair.
Genau. Sonst kann man natürlich auch immer Petra und dem Ballasch direkt schreiben und mit einer sprechen, um man was bestellen kann. Weil ich habe jetzt noch niemanden gefunden, der das sinnvoll nach Deutschland importiert.
Ja.
Es gibt irgendwie so ein, zwei Händler, die so Einzelflaschen irgendwo so im Sortiment haben.
Mhm.
Aber weder eben den Welschriesling, noch so, wie gesagt, Einzelflaschen. Das war nicht so, dass da irgendwie mehr als ein einziger Wein im Sortiment war. Deswegen habe ich gedacht, ich nenne das jetzt nicht, weil das bringt nicht wirklich was.
Ja, okay, alles
genau.
Klar.
Aber sonst einfach selber googeln. Ich finde es ja sehr. Aber wahrscheinlich eher direkt dann oder einfach über den Thomas Reiter nach Deutschland bestellen. Das ist, glaube ich, auch kein Problem.
Irgendwie wird das schon gehen.
Yes.
Der Thomas sagt euch schon, ob es geht oder nicht.
Genau. Und sonst, wenn irgendwer sagt, ja, ich möchte es nach Deutschland importieren, auch das ist eine Möglichkeit, ne? Kann man schon machen. Sind die anderen Sachen auch voll super. Also Jonas zum Beispiel, das ist mehr, die Cuvée ist dann mehr wirklich Natural Einstiegs-Spaßding. Ist halt super saftig, macht ultra viel Spaß, hat einen schönen Zug. Auch Blaufränkisch richtig schön, also macht alles richtig Spaß, die Sachen.
Ja, wie schon ganz zu Anfang gesagt, die wiederhole mich jetzt nur zum, was weiß ich, 5. Mal.
Ja.
Das ist durchaus charming. Was ganz lustig ist, wenn es ein Welschriesling ist. Ne? Also
extrem,
wer
ja
beschreibt denn jemals einen Welschriesling als charmant?
Nein.
Das ist im Normalfall
also
nie das.
Nein, aber warme Ecke quasi.
Ja, ja.
In der Kombination mit der Rebsorte.
Und das schick gemacht. Ich finde, das funktioniert
voll schön
gut.
Voll.
Ja, also schön verarbeitet
auch. Ach, diese Würze, ich finde das schon ganz geil.
Also. Und auch die Länge. Ne? Also du hast halt wieder mal einen Wein, der ernst genommen wird, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Top-Rebsorte ist überhaupt. Und das finde ich persönlich immer super spannend. Ne?
Voll.
Wenn irgendwer coole Weine macht mit Sachen, die nicht ultra übergehypt sind.
Ja, gut, also das ist generell das Thema, werden wir dann später noch im Detail ein bisschen hören. Aber sowohl Petra als auch Balasch sind komplett in die Richtung autochthone Rebsorten. Das, was wir haben, mit dem arbeiten wir.
Sehr cool. Klar.
Und die großen, bekannten Rebsorten, also da ist Welschriesling eh schon das, was man bei uns zumindest am meisten was kennt, im Blaufränkisch. Ja.
Ja.
Und die anderen Sachen sind halt dann wirklich autochthone ungarische Rebsorten. Ja.
Mm-mm. Nein, gefällt mir super. Also sehr trinkig, schöner Trinkfluss auch.
Voll.
Also gerade, wie du vorher gemeint hast, nach hinten hin hast du ein bisschen was von dieser Säure eben.
Ja.
Ohne, dass die niederschlägt.
Nein,
überhaupt
voll.
Nicht.
Sehr angenehm. Gerade bei Welschriesling ist das halt oft einmal so, wenn das, auch wenn das super schön gemacht ist und wir das auch gern trinken,
ja,
kann das einmal in ein bisschen eine, ja, mach mal kargere Richtung gehen, sagen wir mal so, wo wirklich Säure das Einzige ist, was da noch da ist quasi. Nein, ich rede ja von den schönen Sachen.
Ja.
Die eh schön sind und die geil gemacht sind, aber die halt trotzdem auf diesem richtig, richtig intensiven Säurenerv alles aufbauen.
Ja, stimmt.
Und das ist da schon wirklich dafür ein sehr, sehr harmonisches Ding und trotzdem schöner, weil es gibt da Welschriesling, die jetzt nicht nur auf dem Säurenerv aufbauen, sondern die halt auf gar nichts aufbauen. Also halt
auch das gibt's.
Der 0815 Welschriesling ist jetzt ja nicht so
da charming. Da generell nicht so viel, ja, ganz genau.
Und
charming ist
da,
das am weitesten.
Da passiert halt viel und trotzdem einiges. Ist es nicht nur Säure. Ja,
ja.
Finde ich schon spannend.
Na, schönes Ding, absolut. Ich glaube, ich bin bei einer 9,2.
Damit ja, ich bin auch irgendwo 9,1, 9,2. Das ist jetzt nicht der ultra, weiß ich nicht, 20er liegen lassen, mega Riesling oder
aber
sonst was.
Aber mir gefällt die Idee dieses Dings.
Voll. Und ich glaube, dass da generell in dem Ganzen noch sehr, sehr viel Potenzial ist.
Mhm.
Die sind auch jetzt noch nicht so alt. Jetzt wird die Geschichte eh gleich.
Mhm.
Deswegen ja, finde ich einfach super spannend und einfach ein Weingut, das man, glaube ich, einfach am Schirm haben sollte. Generell einmal Ungarn am Schirm haben, das sollten auch wir. Ne?
Ja,
schreiben wir sie
Punkt,
jetzt hinter
Punkt.
Die Ohren und wir werden das intensivieren, sage ich
ja.
jetzt mal.
Na gut, erzählen wir mal.
Jawohl, die Geschichte. Also, Petra und Balasch kommen beide aus kleinen Weinbaudörfern in der Region Hoyerschbaier.
Mhm.
Also sie kommen wirklich
also beide
von dort.
Aus dieser
genau.
Region. Mhm.
Beide aus der Region. Die Petra hat gemeint, so um die 8 Kilometer voneinander entfernt sind sie aufgewachsen.
Ah.
Haben sie aber nicht kennt. Also waren halt einfach mit einer eigenen Leben geführt. Und sie hat gesagt, ja, bei einer war es so in der Region, dass ja, meistens halt die Großeltern so ein bisschen Wein gehabt haben. Mit der Generation von einer Eltern hat sich das dann aber so ein bisschen aufgehört. Generell, die Region hat ein bisschen Probleme gehabt, immer wieder. Einerseits klassisch mit der Reblaus in die 1870er.
Ja.
Da ist wirklich gefühlt einmal alles weg gewesen. Also das war auch dort komplettes Ende. Und gerade dadurch, dass das halt auch so durchgehende Flächen waren und sonst was. Also so wie jetzt der Eisenberg oder so, wo man dann immer wieder hört, da gibt es da mal was. Oder wie der liebe Kollege Stracker erzählt hat mit wurzelechte Reben und sonst was. Das ist dort nicht mehr. Also da hat es wirklich alles planiert, mehr oder weniger. Und dann leider nochmal im Zweiten Weltkrieg. Also da ist auch nochmal sehr, sehr viel Zerstörung in dem Eck gewesen. Das war mir absolut nicht so bewusst.
Nein.
Aber gut, das ist halt ein Teil der Geschichte, mit dem man sich in Österreich dann nicht so oft befasst, leider.
Ja.
Ist eh was auch da nachgehört gehört.
Ignorant wie immer.
Genau. Ist halt gerne einmal ausgespart worden, weil interessiert uns nicht, sondern nicht wir. Zack. Ja. Und das nächste Problem, was dann noch dazu gekommen ist, war halt die kommunistische Herrschaft. Also bis 1960 war das für Weinbau alles ein bisschen schwieriger.
Ja.
Und erst dann hat es wirklich langsam angefangen, dass die Gegend wieder ein bisschen einen Aufschwung gekriegt hat. Ich habe es eh vorher schon angesprochen, wir sind halt da in dieser großen Tiefebene. Das heißt wirklich viel maschinelle Bearbeitung. Ja, hast halt einfach riesige Flächen, kannst wirklich Massensachen produzieren.
Mhm.
Und dass du dann da als kleiner Winzer, kleine Winzerin und qualitativ hochwertige Produktion, die irgendwie durchsetzt, ist halt auch sehr, sehr schwierig, wenn du nicht diesen unter vielen Anführungszeichen Vorteil hast, dass halt die Flächen einfach schwer zu bewirtschaften sind.
Na,
man sieht das ja bei uns eh auch immer wieder dort, die Flecken, wo es immer schwer war, da ist dieser Qualitätsweinbau auch viel größer und viel verbreiteter, weil da geht es ja gar nicht anders.
Ja.
Da kannst du nicht einfach durchfahren oder sonst was, sondern da musst eine und wenn du da dann die ganze Handarbeit aufbringst, dann magst du das nicht, damit du halt dann einfach alles überschneidest und zusammenhaust und nichts selektierst oder sonst. Das geht nicht, ne? Weil du musst das irgendwie auch monetär rechtfertigen können.
Ja.
Das heißt, es geht nur über die Qualität. Und das war da halt ja, einfach strukturell nicht der Fall. Ganz viel großflächige Bewirtschaftung, zack, fertig und halt Massenware gemacht. So ist auch so ein bisschen, was ich ausgehört habe, das grundsätzliche Standing in Ungarn, sagen wir mal so.
Okay.
Also In Ungarn selber ist es also, dass einfach diese Tiefebene quasi nettes Standing hat, was halt die kleineren Weinregionen, die eben in der hügeligen Landschaft verteilt sind, quasi haben. Mhm. Schwierig, schwierig, schwierig.
Ja.
Petra und Balasch haben dann gesagt, ja, eigentlich kann man nicht wirklich was mit dem Thema Wein anfangen. Mhm. Wie gesagt, ihre Großeltern haben Wein gehabt, so ein bisschen.
Ja.
In der Elterngeneration von ihnen hat das schon ganz aufgehört. Mhm. Und bei ihnen war eigentlich gar nichts da in die Richtung. Mhm. Sie sind dann, ohne sich zu kennen, in eine ähnliche Richtung gegangen eigentlich. Sie sind beide in sehr gute Schulen gewesen.
Okay.
Oder in sehr gute Schulen gesteckt worden, sagen wir so. Und da war es quasi so, hat die Petra erzählt, ja, du gehst danach halt auf die Uni, also auf jeden Fall studieren. Mhm. Und klassisch in Richtung Medizin, in Richtung Architektur oder wirst Anwalt oder Anwältin. Also halt so richtig dieser klassische Karriereweg vorgebetet quasi. Ja. Und das war einfach so, passt. Dann gehst du auf irgendeine Top-Uni, machst deine Top-Ausbildung und dann machst du eine Top-Karriere und das ist so das, was du machen sollst. Also so haben sie das beide für sich gespürt. Mhm. Und es war so, dass die Petra sich überlegt hat, ja, sie wird so ein bisschen in die Finance-Richtung wahrscheinlich gehen dann im Studium. Und der Balasch hat gemeint, der geht eher in Richtung IT. Mhm. Und haben sie das schon so zurechtgelegt, gefühlt ein bisschen mehr, wo es halt hingepusht worden sind und weniger selber wirklich entschieden, okay, sondern halt einfach so ein bisschen in diese Richtung gedrückt. Mhm. Aber sie haben sich halt beide was ausgesucht, was irgendwie für sie wahrscheinlich am spannendsten erklungen hat.
Zwei Karrierewege halt.
Genau, mhm, genau. Und das Thema Landwirtschaft, hat die Petra gemeint, ist in dieser ganzen Schulstruktur eigentlich nicht einmal irgendwie gefallen. Okay. Ne? Sondern da ist wirklich nur um klassische Karriere, dieses Thema White Collar, also irgendwie halt Bürojobs, mhm, oder sonst was studieren und sicher nicht Landwirtschaft. Und trotzdem hat es irgendwie in ihrem Leben den Moment gegeben, dass beide gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, ich möchte doch irgendwie was mit dem Land machen. Und mhm, ich habe nachgefragt, wie das genau gegangen ist, und sie hat gesagt, ja, sie weiß auch nicht, es war irgendwie so eine Eingebung für beide, sie haben das beide irgendwie gespürt.
Beide vor allem, das ist lustig.
Genau, beide unabhängig voneinander, mhm, haben es irgendwie halt, glaube ich, die Angst gehabt, dass sie ein bisschen den Bezug zur Heimat auch verlieren. Also so hat das ein bisschen gelungen. Mhm. Also irgendwie wollten sie das halt aufrechterhalten, haben das halt in diesem jungen Alter, also da waren sie halt irgendwie 20, ne, gerade mit der Schule fertig, haben sie das irgendwie gecheckt. Also sie haben dann auch nichts anderes studiert, also weder Finance noch IT.
Ah.
Das waren nur die Karrierewege, die halt so...
Nicht kommen.
Nein, nein, mhm, so weit ist es nicht gekommen. Sie haben da dann beide voneinander unabhängig den Schritt gemacht und gesagt, nein, stopp, ich mache was anderes. Ich will irgendwas mit dem Thema Land, mit dem Thema Landwirtschaft, Boden, mhm, irgendwie in die Richtung gehen.
Spannend.
Und die Petra war da schon einen Schritt weiter in Richtung Wein. Mhm. Die hat nämlich wirklich Weinbau studiert dann an der Universität für Gartenbau. Mhm. Und der Balasch hat Agrartechnik mit Fokus auf ökologische Landwirtschaft gemacht.
Witzig.
Ja, also beide halt so einer Ding gefunden so ein bisschen.
Ja.
Und auf der Uni haben sie es dann kennengelernt. Mhm. Und das hat natürlich sofort gepasst, weil halt, ich meine, man sieht es ja, die Wege sind so ähnlich. Also die haben viel gehabt, wo sie sich natürlich gegenseitig abholen und wahrscheinlich in einem Großteil nicht verstanden worden sind für sich. Aber ja, untereinander haben sie halt gemerkt, sie sind beide die nicht hundertprozentig verstanden worden sind, weil sie halt nicht diesen vorgelebten Karriereweg beide gemacht haben.
Sehr kompatible Einstellungen.
Genau, haben sie halt zwei gefunden. Mhm. Das hat natürlich super gepasst, dass sie selber mal wirklich was mit Weinbau machen, war zu dem Zeitpunkt eben für die Petra ein bisschen mehr klar als für den Balasch.
Okay.
Sie hat auch schon Praktika gemacht in Weinbaubetrieben, während der Balasch mehr in Richtung Forschung gegangen ist.
Okay.
Also dem haben mehr die Forschungssachen interessiert und das ganze landwirtschaftliche, mhm, Thema. Die Petra war eben in Villany unter anderem während dem Studium, also auch ein Weinbaugebiet, das auch da im Süden von Ungarn unten ist. Mhm. Und der Balasch war währenddessen Research Assistant in Bécs. Mhm. Und dann ist so ein kleines Wunder passiert, wenn man so will. Oder zumindest ein sehr, sehr schöner Zufall, mhm, je nachdem, wie emotional aufgeladen man das jetzt betrachten,
okay,
will. Wie schon angedeutet, sie haben mit einer Studienwahl eben, ja, gemerkt, dass doch ein bisschen heimatverbundener sind als vielleicht ursprünglich gedacht. Mhm. Und waren entsprechend auch sehr viel in Hojosch. Das ist kleines Weinbaudorf, das auch namensgebend für die Region Hojosch-Bayer, okay, ist. Mhm. Und das musst du dir wirklich so vorstellen. Also Bilder, wir werden da was nachliefern, ja, weil es gibt im Internet genug Bilder. Mhm. Das ist richtig ein Dorf, das nur aus Weinkellern besteht. Also nur aus so alte Presshäuser. Ach, so ein richtiges Kellerdorf. Mhm. Es ist tatsächlich das größte Kellerdorf der Welt.
Wirklich?
Ja. Sind anscheinend, also ich habe das von die ungarischen Tourismusverbänden so ein bisschen nachrecherchiert, anscheinend 1300 so kleine Keller in dem Dorf.
Wow.
Und das wirklich, wenn du das, da gibt es ein paar so Luftansichten
viele,
quasi.
Das sind viele Kellergassen.
Ja, ja, das sind lauter Kellergassen. Da gibt es, also du siehst jetzt, da gibt es halt ein bisschen andere Gebäude auch schon, aber der Großteil ist wirklich komplett Kellergassen. Also nice. Sehr, sehr romantisch, sehr schön. Mhm. Und sie waren halt viel in diesem Weinbaudorf eben aufgrund von Herkunft, weil sie halt beide aus der Gegend stammen.
Ja.
Und der Balasch hat da immer wieder mit einer Weinbauernfamilie zu tun gehabt, ist auch mit denen dann recht gut befreundet gewesen über die Zeit. Und die Tochter von denen, die hat so einen kleinen alten Weingarten gehabt, den sie nebenbei bewirtschaftet hat. Und halt nur mit Händen und Füßen gearbeitet, keine Geräte, gar nichts, einfach wirklich nur aus purer Leidenschaft einen kleinen Weingarten halt nebenbei gemacht. Und das hat natürlich den Balasch fasziniert. Da war er ja auch schon mit der Petra zusammen, das heißt, das Weinthema war auch bei ihm, ist immer intensiver geworden bei ihm, ne? Hat es halt voll interessiert. Und dann ist die besagte Tochter dieser Weinbaufamilie ins Ausland gegangen und hat gesagt, nein, sie macht was anderes, sie geht weg von da und hat dann überlegt, was sie mit dem Weingarten tun soll und wollte jetzt aber nicht den Eltern übergeben quasi. Einfach aus dem Grund, weil die Petra gemeint, wie sie mir die Geschichte erzählt hat, der Vater von der Tochter quasi, der Vater von dieser Weinbauerfamilie, der war damals schon ein bisschen öder. Und die Tochter hat aber gewusst, wenn sie jetzt dem Papa das übergibt quasi, dann ist der Stolz zu groß, dass er das nicht weitermacht. Ne?
Ah, okay.
Weil sie hat das halt immer bewirtschaftet und immer wirklich in viel, viel Stunden mit Händen und Füßen halt alles gemacht und halt diesen Weingarten super gepflegt. Das war nicht gegangen, dass die einfach sagt, ja passt, den verkaufen wir jetzt oder sonst
was.
Und sie hat gesagt, okay, sie würde es eigentlich nicht dem ja bereits durch älteren Semester des Vaters quasi geben und hat es deswegen den Balasch geschenkt.
Geschenkt?
Weil sie gesagt hat, ja, geschenkt. Sie hat ihm den kleinen Weingarten geschenkt. Weil sie gesagt hat, hey, du interessierst dich so auch für diese Sachen und das ist doch super und wie war's, wolltest du das nicht haben?
Wahnsinn.
Und so sind sie zum kleinen Weingarten gekommen, 0,8 Hektar groß, also gar nicht so ganz klar tatsächlich.
Ja.
Ne? Und hauptsächlich bepflanzt mit Kadarka, autochtone Rotweinsorte.
Okay.
Und so haben sie plötzlich einen Weingarten gehabt.
In der
Stadt, in der sie, die sie immer irgendwie angezogen hat. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen, weil es halt einfach so extrem schön ist, diese Stadt. Und ein bisschen halt schade, weil das halt alles nicht mehr so ist wie früher. Ne? Weil natürlich gibt es da diese 1300 Presshäuser und so, aber wie viel da wirklich noch aktiv genutzt werden und so, ist halt eine andere Frage.
Natürlich, ne? Das ist ja in allen Kellergassen so.
Voll. Und halt ist halt einfach eine schöne Geschichte und hat sie irgendwie, glaube ich, da gefangen. Und so beginnt es, dass Petra und Balasch Wein machen. Weil natürlich, sie haben halt den kleinen Weingarten, was sollen sie sonst tun? Natürlich wollen sie das ausprobieren und
ja,
was machen.
Sicher.
Und haben dann 2012 einen ersten Wein gemacht. Wie gesagt, Kadarka. Ausgebaut haben sie das Ganze im Keller von Balasch, seinem Großvater. Also der hat einen Keller gehabt noch dort in der Gegend. Und da haben sie arbeiten können, also altes Presshaus halt quasi und Keller. Und es war halt schwierig, ne? Weil die waren beide da Anfang 20, das war alles noch während dem Studium.
Ja.
Und kein Geld, kein nix in einer Region, die in Ungarn kein Standing hat, die sonst auch nirgends ein Standing hat. Ne? Also generell Standing ungarische Weine in der Welt, abseits von Tokaj, schwierig.
Yes.
Also echt nicht einfach. Die Petra hat gesagt, das war halt richtig, richtig schwierig. Ne? Kein Geld, um irgendwie Geräte zu beschaffen. Also haben sie es einmal so ein bisschen während dem Studium weitergeführt. Ich würde es weiter Wursteln nennen.
Mit Händen und Füßen.
Es ist einfach, es ist einfach schwierig gewesen.
Ja.
Der Balasch hat dann nebenbei bei einem großen lokalen Produzenten gearbeitet, sich das ein bisschen angeschaut.
Ah, okay.
Die Petra ist dann 2014, wie sie mit dem Studium fertig waren, nach Sechsart gegangen, auch eine Weinregion, die gleich angrenzend quasi an Heuer Speyer ist und hat dort nochmal als Önologin am Betrieb geführt, bevor sie dann 2015 gesagt haben, sie setzen jetzt alles auf Akkorden. Ja, voll arg, oder? Wenn du denkst, die haben 2014 das Studium fertig gemacht und da war es schon diese 2 Jahre von 12 bis 14 voll schwierig. Und dann sagen sie trotzdem nicht, okay, passt, jetzt machen wir das irgendwie so ein bisschen nebenbei, sondern sie sagen, Nein, das ist unser Traum.
Ja,
wir
ja.
wollen das machen.
Die wollten.
Wir gehen da jetzt eine ins komplette Risiko. Wir machen das jetzt einfach. Voll geil. Also, finde ich richtig stark. Erna war natürlich klar, dass sie in der Region selbst nicht den großen Absatz machen werden.
Ja.
Und auch, dass es in Ungarn selber nicht so ganz einfach wird. Also es war klar, das muss von Anfang an irgendwo auch auf Export ausgelegt sein. Sie müssen irgendwie schauen, dass sie halt da wirklich rundum und um die Weine ankriegen.
Und da musst du mal wen finden.
Also du musst halt viel herumtun und herzagen, weil, wie gesagt, wenn du eine Weinbauregion und ein Weinbauland hast, das beides jetzt gerade nicht am Höchststand der Beliebtheit ist, sagen wir es jetzt einmal so,
ja.
Und dann musst du einmal überhaupt einen Händler oder Händlerin überzeugen, dass sie das überhaupt einmal wirklich ohne irgendwie schon ja, quasi Vorurteile zu haben, anschaut.
Ja.
Ne? Weil ich glaube, du wirst schon wen finden, der sagt, ja passt, das schaue ich mir schon mal an. Aber
voreingenommen sind dann halt die meisten.
Klar. Genau, du bist voreingenommen und dann ist halt schwierig. Ne? Wir haben das ja auch gehört mit Slowenien und Co.
Ja,
ist ja
genau.
Ähnliches Thema, auch schwierig. Naja, es war auf jeden Fall nicht einfach, aber sie haben halt gesagt, ja passt, wir machen unser Ding. Und die machen ja ein Ding. Weil mit 0,8 Hektar wie zu Beginn wird es natürlich nichts. Ne? Davon kannst du auch keine 2 Personen ernähren,
ja,
beziehungsweise mittlerweile 4 Personen, weil sie haben 2 Kids auch.
Alles auf einmal, sehr gut.
Ja, ja, sicher, alles auf einmal und Vollgas. Also Wachstum, ne? Musst. Sie haben dann relativ bald knapp 10 Hektar gehabt.
Wie sind sie dazu gekommen?
Das ist einfach so gewachsen. Das ist auch gar nicht so schwach gewesen in der Region jetzt.
Okay,
ne?
Gut.
Also da ist schon viel altes Rebmaterial grundsätzlich noch da.
Ja.
Und viel das halt einfach nur steht.
Aha.
Weil es keiner bewirtschaften will, haben wir vorher gehört. Von den Großelterngenerationen, da gibt es nur Weingärten, wo halt noch irgendwie die Großeltern noch ein bisschen herum tun und das als Liebhaberei noch machen. Also das war nicht das große Problem. Die 10 Hektar haben schnell beieinander gehabt. Aber sie haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass das zu viel ist.
Wirklich?
Sie haben gemerkt, das ist es nicht. Das ist too much für sie. Sind dann runtergegangen. Heute sind sie bei 8,5 Hektar. Wobei 7 Hektar davon im Ertrag sind.
Okay.
Also 7 Hektar sind wirklich das, was sie jetzt da aktiv im Ertrag haben. Und das ist aber auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Die Petra hat gemeint, es kann sein, dass es noch mal ein bisschen weniger wird. Weil sie wollen sich lieber noch stärker fokussieren, wirklich auf die wichtigsten Weingärten konzentrieren und jetzt nicht noch mehr Fläche irgendwie wieder dazu nehmen oder sonst was. Aktuell sind sie auch für die nächsten Jahre dabei, dass 3 Hektar Fläche umveredeln. Also auch da tut sich noch einiges. Also die sind gerade so ein bisschen noch am Herumstrukturieren, wie das überhaupt perfekt passt.
Ja.
Natürlich auch jetzt mit dem, dass die 2 kleinen Kids da sind und so. Das hat, glaube ich, schon auch noch mal einiges geändert.
Sicher.
Und die sind halt trotzdem noch nicht alt. Ne? Die haben zwar 12 angefangen, da waren es irgendwelche 22, 23. Also die sind gerade irgendwo Anfang, Mitte 30. Also da wird sie, glaube ich, insgesamt noch viel tun. Aber sie haben, glaube ich, jetzt schon in die letzten ein, zwei Jahre ein paar Schritte gefunden, wo es mehr passt. Also auch das, dass sie von diesen 10 Hektar wieder runtergegangen sind, glaube ich, war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, so wie die Petra das beschrieben hat. Petra und Balasch teilen sie übrigens insgesamt alles auf. Also sie machen wirklich so weit, wie es irgendwie möglich geht, alles gemeinsam. Außer das Thema Pflanzenschutz, das ist komplett Balasch sein Ding.
Ah, ja.
Also das ist so richtig
der Agrartechniker.
Genau, da hat sich der Agrartechniker mit Fokus auf nachhaltige Bewirtschaftung oder wie immer voll durchgesetzt. Das ist komplett seins, da greift sie gar nichts an quasi. Sie kümmert sich dafür so ein bisschen um das ganze Administrative rundum. Auch das macht Sinn, ne, mit ihrer Ursprungsidee in Finance zu gehen.
Ja.
Also sie kann schon mit Struktur und mit Zahlen umgehen, das passt schon.
Nice, gute Kombination.
Voll, also das passt schon sehr, sehr gut. Die ergänzen sich da super. Produktion gesamt sind aktuell so 24.000 Flaschen pro Jahr.
Okay.
Neben dem Olasch Riesling machen sie weiterhin noch Fükadarka. Ein bisschen Kekfränkisch, also Blaufränkisch, haben wir ja schon gesagt. Und Kövidinka, weiße ungarische Rebsorte, haben sie auch noch im Portfolio. Also das sind so die Fokus-Rebsorten. Arbeiten dann Petra und Balasch von Anfang an biologisch. Seit 2018 sind sie zertifiziert. Die Petra hat gemeint, das war eigentlich von Anfang an klar für sie, dass nur biologisch gehen kann. Man merkt es eher auch ein bisschen mit dem Hintergrund von Balasch, der schon
sicher
in diese Richtung sich voll spezialisiert hat. Und sie hat ja gesagt, nein, alles andere versteckt Rebsorten und Boden komplett. Und sie wollen ja eigentlich sagen, dass sie aus der Region was rausholen können, dass man da viel, viel mehr machen kann, als einfach nur irgendeine billige Massenware. Deswegen von Anfang an biologisch. Sie hat gesagt, ja, so ein bisschen in die biodynamische Richtung würde es auch interessieren.
Okay.
Das wäre so ein bisschen der Next Step, aber da fehlt ihr im Moment ein bisschen die Zeit auch. Mhm. Also sie hat gesagt, da würde sie sich gerne einfach näher einlesen und mehr reingehen. Ich glaube, das ist ein bisschen lost in translation. Sie hat schon gemeint, dass das beide sie da einlesen würden. Sie hat jetzt nur mehr auf sie bezogen, aber das war halt einfach ein bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit der englischen Übersetzung und mein Nicht-Ungarisch-Können. Mhm. Ja, aber das ist was in der Zukunft kommen könnte in den nächsten Jahren, das biodynamische Thema. Auf der Flasche selber ist auch die Herkunft nochmal ausgedrückt. Das Logo setzt sich nämlich so ein bisschen aus drei Presshäusern zusammen, weil sie eben in diesem größten Kellerdorf der Welt leben. Also habe ich schon gesagt, Hoyerswerda besteht aus 1300 Presshäusern quasi.
Sie leben auch wirklich dort?
Sie leben dort, sie arbeiten dort. Sie arbeiten auch wirklich ausschließlich in drei alte Presshäuser. Also bei ihnen an wird halt der Platz zu wenig sein quasi. Deswegen haben sie drei kleine Presshäuser, in denen sie arbeiten.
Witzig.
Und die Petra hat gesagt, das ist für sie ganz, ganz wichtig, dass sie das auch so beibehalten. Mhm. Weil sie könnten natürlich locker jetzt irgendwie sagen, ja, wir brauchen größere Strukturen, wir bauen jetzt irgendein Weingut neu. Also könnten locker, war natürlich finanziell schwierig, eh klar, aber grundsätzlich war das schon möglich, dass sie sagen, ja passt, wir gehen da jetzt raus und bauen irgendwo halt ein bisschen außerhalb ein größeres Ding hin, wo wir halt schön unseren Platz haben. Aber das ist nicht einer Zugang.
Ja, sie wollen das erhalten.
Genau. Ja, dann geht es ganz, ganz viel darum, dass sie halt diese Struktur, diese Presshäuser, die Rebsorten, die dort immer waren, diese Region wirklich erhalten und diese alten Traditionen wieder beleben und sagen, dass das eigentlich wirklich geil sein kann, dass da was Geiles rauskommen kann. Voll. Ja, und die Petra hat gemeint, die drei Häuser stehen auch symbolisch für drei Sachen, nämlich einerseits für Tradition, die einer ganz wichtig ist, andererseits fürs Kellerdorf selbst und auch für das Thema greifbare Größe. Deswegen auch diese drei, na, es sind nur drei, es sind nicht viel, es ist nicht groß, es geht nicht um das ganze Dorf, sondern sie sind einfach ein kleiner Puzzleteil in dem Ganzen. Also das ist ihnen halt auch wichtig, dass sie glaube ich, da auch nochmal abgrenzen, weil die Region halt für diese nicht greifbare Größe im Normalfall steht.
Für die Größe steht, ja.
Genau, genau. Und zum Abschluss hat mir die Petra noch gesagt, für die Zukunft haben sie eigentlich keine großen Pläne. Mhm. Sie hat eh schon so ein bisschen anklingen lassen, das Thema umveredeln und so und ein bisschen strukturell noch den einen oder anderen Punkt verändern, was wie ganz genau wird.
Ich meine, sie haben noch eine sehr, sehr lange Weinbaukarriere
vor sich. Genau, da wird sie auch noch einiges tun. Mhm. Aber grundsätzlich sind sie sehr in einem Mittelpunkt schon angekommen. Sie hat nämlich gesagt, sie wollen eigentlich einfach nur weitermachen, was sie lieben.
Ja, optimal.
Das ist das, genau, das ist das, was sie sich wünscht. Und dass halt anderen Kindern auch diese Liebe und Verbundenheit zur Natur weitergeben.
Ja.
Mehr braucht es eigentlich nicht, hat es gemeint. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Vor allem eben, wie du sagst, die haben noch einen riesen Weg vor sich. Die werden noch extrem viele Jahrgänge machen, noch spannende Sachen machen. Wird sich, glaube ich, auch noch extrem viel entwickeln. Also Potenzial ist mega. Ne?
Ja.
Aber sie ist grundsätzlich schon sehr, sehr zufrieden, so wie sie
sehr
jetzt
gut.
ist. Finde ich natürlich toll.
Nice.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz schöner Abschluss für diese Folge.
Mhm.
Über Weingut, das wir absolut nicht am Schirm gehabt haben.
Richtig.
Und ich glaube, die wenigsten in irgendeiner Form am Schirm haben. Danke nochmal an den Steve Breitzke vom Mast, der mir das gesagt hat, weil sonst wäre ich da natürlich nicht gekommen. Und natürlich an den Thomas Reiter, der das nach Österreich importiert. Das ist großartig.
Sehr, sehr
richtig,
cool.
Richtig, richtig leibend.
Haben wir das auf der SIP-Seite gehabt?
Das haben wir natürlich gekonnt umschifft.
Ah, okay.
Ja, ich habe mich da einfach gleich mal weggetraut und habe geschaut, dass wir da vorbeikommen. Und Gott sei Dank hat der liebe Herr Reiter unwissend, weil damals haben wir das noch nicht ausgemacht gehabt, das eh nicht gleich präsentiert. Wir haben nur 3-4 Weine gekostet gehabt damals.
Wir haben weit nicht alles gekostet gehabt tatsächlich. Es war relativ am Schluss.
Und vor allem die Firma und so verkostet gehabt und so. Und dann waren wir ein bisschen eher in dieser Italien-Ecke drinnen und dann ist das Gott sei Dank nicht zur Sprache gekommen.
Nur ein bisschen Italien, ein bisschen Frankreich beim Kollegen Reiter.
Ja, genau.
Ja, sehr cool. Vielen Dank für die Folge. Danke, dass wir jetzt endlich einmal Ungarn drinnen gehabt haben im Podcast, wie du vorher gerade gesagt hast. Notwendig war es, Zeit war es, spannend. Generell, ich finde Ungarn extrem spannend. Ich weiß halt viel zu wenig drüber.
Komplett, ja. 0,0. Also ich habe es sehr interessant gefunden, einfach research-technisch, weil ich halt traurigerweise auch keine Ahnung gehabt hat, wie die Weinregionen in Ungarn verteilt sind. Also, dass es Tokaj gibt und so, das ist schon klar.
Ja, ganz genau. Das ist so ein bisschen.
Und dass da was rund um einen Neusiedlersee auf der anderen Seite auch noch liegt, das ist auch noch klar, weil das ist halt nahe genug, dass man es irgendwie mitkriegt.
Ja.
Aber das war es im Endeffekt. Also, große ungarische Tiefebene war ich natürlich einmal komplett blank.
Yep.
Und das ist super spannend. Ne? Also du hast wirklich diese drei Regionen, die wirklich relativ groß sind, dann mitten zwischen diese zwei Flüsse in dieser Ebene drin liegen. Und dann hast du so südwestlich davon noch zwei, drei kleinere Weinbaugebiete und eben diesen einen Strang, der sich von Westen nach Osten bis Richtung Tokaj rüber durchzieht, was alles an so kleinen Gebirgen liegt. Ja. Und voll spannend.
Absolut. Nein, bin mir sicher, wir werden auch in Zukunft immer mal wieder ungarische Sachen drinnen haben jetzt.
Voll. Mehr Ungarn trinken. Genau, voll. Und so, ich meine, ganz ehrlich, ich habe jetzt noch wahnsinnig viele Sachen verkostet, aber da gibt es coole Sachen. Also fallen mir jetzt spontan ein, zwei, drei Sachen ein, die wir eigentlich machen sollten.
Ne? Ja, bitte. Sagst Anspanner für
kommt,
dich.
Yes.
Let's go.
Dann könntest du es natürlich auch gerne empfehlen. Ne?
Ah ja, ganz genau. Ja. Wenn ihr Empfehlungen habt, gerne Ungarn, gerne andere Weinregionen, die so ein bisschen untergehen.
Ja, vielleicht gibt es einen Ungarn-Experten oder Ungarn-Expertin unter unseren Zuhörern. Das würde mich natürlich freuen, einerseits aussprachetechnisch.
Ja.
die oder der kann sich dann natürlich sehr leicht die Flaschen Wein verdienen mit der Sprachnachricht, aber es ist fair enough, also das passt schon. Mhm. Wäre natürlich super, wenn wir da ein paar Vorschläge kriegen. Voll.
Ja, voll. Schickt es uns gerne. Danke, Michi, für diese Folge und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback, Weinvorschläge, nicht nur zu Ungarn, aber auch zu Ungarn. Schickt uns die gerne an entweder kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, ihr wisst es eh, Weintipps dann an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden inklusive Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.